Ich weiß noch, wie heute, ich habe an der Rheinuferstraße kurz vorm Rheinufertunnel gelegen, Richtung Süden, und hatte im Oberschenkel Rückseite, hatte ich an beiden Seiten Krämpfe und konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen. Und dann lag ich da so am Straßenrand, und dann kamen tatsächlich Zuschauer zu mir und, können wir dir helfen? Und dann haben die mir die Beine gelockert, massiert, ne, so ein bisschen, und dann ging es weiter.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. 42,195 Kilometer, die Distanz ist Ihnen bekannt, das ist ein Marathon, und wer den laufen will, braucht viel Training erstens und zweitens Durchhaltevermögen. Und Durchhaltevermögen braucht auch derjenige, der so einen Marathon organisiert. Und so jemanden haben wir heute bei uns zu Gast, nämlich Markus Frisch. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist, Markus.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Du bist Geschäftsführer der Köln Marathon Veranstaltungs- und Werbe GmbH, also sozusagen dem Unternehmen, dem privatwirtschaftlichen Unternehmen, das den Marathon ausrichtet. Du hast zusätzlich auch sozusagen den Hut auf für den Köln Triathlon und für die Traditionsveranstaltung rund um Köln, also den großen Radsport-Klassiker, sage ich mal. Und über alle drei Wettbewerbe wollen wir ein bisschen sprechen und das, was dich dabei antreibt. Und wir wollen dich auch näher kennenlernen als Person. Erste Frage vielleicht, wie bist du persönlich zum Ausdauersport gekommen?
Das war im ersten Jahr des Köln-Marathons, 1997 war das. Damals gab es keinen Marathon in Köln, und ich habe in der Zeitung gelesen, dass es dann 97 einen geben sollte. Ich war damals Student an der Deutschen Sporthochschule hier in Köln und habe mir gedacht, Mensch, da könntest du doch auch mal mitmachen. Und habe dann angefangen, mehr oder weniger zu trainieren. Ich komme eigentlich auch nicht aus dem Laufsport. Ich habe viele Jahre Fußball und auch Faustball gespielt und Squash, also alles andere, nur jetzt nicht lang laufen. Mhm. Und bin dann 97 hier beim ersten Köln-Marathon an den Start gegangen. Und ich weiß noch, wie heute, kriege ich heute noch eine Gänsehaut, wenn ich darüber erzähle, wie ich damals vor dem Kölner Dom eingelaufen bin und nach knapp 4 Stunden, ziemlich fertig, aber ein total bewegender Moment, der auch bis heute genauso auch in der Form noch präsent ist.
Hattest du dann vorher schon längere Distanzen gelaufen? Warst du schon annähernd mal am Marathon dran?
Nee, ich bin, das Längste, was ich gelaufen bin, glaube ich, in der Vorbereitung war ein Halbmarathon, 20 Kilometer, 22, aber länger auch nicht.
Also ohne jede Generalprobe einfach dann versucht durchzukommen?
Ja, ich habe mich schon, also ich bin relativ sportlich, behaupte ich jetzt mal von mir. Ich habe eigentlich zu der Zeit jeden Tag mich bewegt in verschiedenen Sportarten. Und hat schon eine gewisse Grundfitness. Ich habe mich damals aber noch nicht so sehr um die Trainingswissenschaften und einen klassischen Trainingsplan bemüht. Ich habe einfach gedacht, Gott, das schaffst du schon irgendwie. Und habe das dann auch ganz gut hingekriegt bis Kilometer 30. Und dann habe ich die Quittung gekriegt für die etwas laxe Vorbereitung und habe Krämpfe gekriegt. Und das war dann schon noch eine Qual, aber das Faszinierende war, dass ich habe an der Rheinuferstraße kurz vorm Rheinufertunnel gelegen, Richtung Süden, und hatte im Oberschenkel Rückseite, hatte ich an beiden Seiten Krämpfe und konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen. Und dann lag ich da so am Straßenrand, und dann kamen tatsächlich Zuschauer zu mir und, können wir dir helfen? Und dann haben die mir die Beine gelockert, massiert, ne, so ein bisschen, und dann ging es weiter.
War das denn bei der Premiere auch schon so von den Zuschauern? Waren die Straßen gesäumt gleich von Anfang an? Denn dafür ist ja der Köln-Marathon auch bekannt, dass einfach eine grandiose Stimmung herrscht an der Strecke.
Ja, da war, also wenn ich mich jetzt richtig dran erinnern kann, das war nicht überall, aber diese klassisch, gerade das letzte Stück, dann Rheinufertunnel hinten raus, dann musste man damals noch bis zum Ubierring, und dann war das letzte Stück durch Severinstor, durch die Severinstraße, dann hohe Straße ins Ziel am Dom. Das war rappelvoll da. Das war, also die letzten 2 Kilometer, die taten dann auch nicht mehr weh. Das hat einem das Publikum getragen.
Das, wenn ich das jetzt richtig verstehe, war es aber eine andere Streckenführung, weil inzwischen kommt man ja so dieser berühmte Kilometer 30, 35, wenn der Mann mit dem Hammer kommt, dieses Erlebnis, dass man dann wirklich schlagartig nicht mehr weiter kann. Das ist ja jetzt im Kölner Norden, ne?
Nippes, Nie, ja, so diese Gegend. Das war da auch schon. Also, wo ich im Straßengraben gelegen habe, das war tatsächlich damals Kilometer 38 dann. Ne? Ja. Das, wir sind aber damals auch schon, also das Grundprinzip der Strecke ist nach wie vor, wenn man das auf der Stadtkarte sieht, im Grunde wie so eine Hand, fünf Finger. Wir laufen ja einmal runter Rodenkirchen, dann Richtung Luxemburger Straße raus, wieder rein, dann Dürener Straße raus, Aachener Straße wieder rein, Vogelsanger Straße raus, wieder rein und dann einmal nach Nippes und wieder zurück. Und dann geht es zum Ziel. Also der Kern der Strecke ist schon immer gleich geblieben. Mhm. Der Nachteil der Strecke von damals war einfach, es waren schlichtweg organisatorische Gründe, weil wir mittlerweile auch einen Halbmarathon da dabei haben und wir sind diesen Abschnitt mehrfach gelaufen. Und da ging es dann einfach nicht, dass wir noch einen Halbmarathon andocken.
Okay.
Weil dann zwei Events laufen gleichzeitig und der eine wäre in den anderen gelaufen. Deswegen haben wir die Strecke ein bisschen angepasst.
Das wird ja auch insofern entzerrt, dass der Start des Halbmarathons anderthalb Stunden vorher ist. Jetzt am 2. Oktober 2022, 8.30 Uhr am Ottoplatz in Deutz. Was war da dein Gefühl, als es losging?
Ich habe mich gefreut. Wir hatten ja zwei Jahre Corona-bedingt nicht die Möglichkeit, eine Veranstaltung durchzuführen. Und es war einfach schön und man hat es auch den Menschen angemerkt, den Gesichtern endlich wieder laufen zu können in der Gemeinschaft. Die Straßen sind gesperrt und auch selbst zum Halbmarathon morgens früh, 9 Uhr, waren schon zahlreiche Zuschauer auch an der Strecke und das war schon wieder ein toller Moment.
Es waren über 1000 Tage, glaube ich, vergangen, weil zwei Jahre lang der Marathon Corona-bedingt eben nicht stattfinden konnte. Bist du noch derjenige, der die Pistole abschießt, den Starter gibt oder wer macht das?
Das macht entweder die Frau Bürgermeisterin oder unser Hauptsponsor von der Generali, der Vorstand.
Und
in diesem Jahr hat der Herr Wolter, der Bürgermeister, der erste Bürgermeister von Köln, den Startschuss zusammengegeben mit der Frau Gruber von der Generali, unserem Hauptsponsor. Mhm.
Aber ich habe zufällig auch von der Frau Reker auf, ich glaube, Facebook oder so auch einen Tweet, oder heißt ja nicht Tweet, einen Eintrag gesehen, mit eigenem Foto und ich glaube auch selbst verfasst. Also sie war auch an der Strecke, wenn ich das richtig gesehen habe.
Oh, das weiß ich gar nicht. Freut mich, wenn sie das. Sie konnte zum Start konnte sie leider nicht kommen. Aber wenn sie dann trotzdem noch da war, schön.
Ja. Das
freut mich.
Man muss ja sagen, der Halbmarathon ist inzwischen die beliebteste Distanz innerhalb dieser Veranstaltung. Vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen was zu den Zahlen sagen. Ich habe mir notiert, alles aus dem Kölner Stadtanzeiger, da hast du auch schon natürlich ein Interview, eine Bilanz gezogen. Da waren es über 10.000 Leute, die am Halbmarathon teilgenommen haben. Und wie viele Leute laufen die Volldistanz?
4.000. Knapp über 4.000 haben sich gemeldet. Dann muss man immer noch gucken, wer ins Ziel kommt am Ende. Ne?
Ja, das fand ich
wer auch. Wer dann auch antritt.
Das fand ich auch eine sehr interessante Zahl, nämlich dass, glaube ich, von 17.000 Leuten, die gemeldet waren, 12.000 im Ziel waren. Das ist aber nicht, das sind nicht 5.000, die wie du dann damals an der Strecke im Straßengraben gelandet sind, sondern das sind auch Nichtstarter wahrscheinlich ganz viele, ne?
Ja, das ist, wir haben natürlich schwierige Zeiten, ne? Also wir nennen das die No-Show-Quote, die ist schon relativ hoch. Aber das ist auch ganz normal. Die Leute melden sich relativ früh an für die Veranstaltung. Und jetzt, wir haben einen relativ aggressiven Coronavirus nach wie vor. Und da sind viele Leute, die einfach dann vielleicht auch kurz vor der Veranstaltung krank geworden sind, das vom Trainingspensum her nicht mehr schaffen. Oder das kam ja noch erschwerend hinzu, wir hatten ja kurz vor dem Marathon zwei Wochen relativ kalte Witterung. Einen Bombensommer hatten wir mit viel hohen Temperaturen. Und dann so Mitte September gab es ja nochmal einen Temperatursturz. Und da erkältet man sich halt auch mal ganz schnell. Ne? Mhm. Und dann ist es auch ratsam, dann tatsächlich nicht an den Start zu gehen.
Aber sind denn das trotzdem noch 1.000 und mehr Leute, die während des Wettbewerbs aussteigen?
Ist Nein, so viel sind das nicht. Das sind also die dann an den Start gehen, davon die Quote, das ist ein relativ kleiner prozentualer Anteil. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel final im Ziel waren beim Marathon. Mhm. Aber lass am Ende 100 nicht durchlaufen. Das ist immer so die Größenordnung. Beim Halbmarathon ist es dann auch sogar noch ein bisschen weniger.
Ja, ich hatte ja eben in der Anmoderation kurz gesagt, man braucht sehr viel Durchhaltevermögen auch als Veranstalter. Und das war auch, glaube ich, so gemeint. Ich habe das so dem Stadtanzeiger-Interview auch entnommen, dass ihr natürlich mit Corona-Hilfen des Staates überhaupt nur durchgekommen seid und dass ihr jetzt auch vom Teilnehmerschwund, den es ja faktisch gab, um fast 40%, dass ihr da sehr gelitten habt und dass diese Veranstaltung, naja, das musst du vielleicht jetzt mal sagen, gewackelt hat oder bedroht war finanziell?
Naja, also wenn man mal in die Rückschau geht, Ende 2019 haben wir die Online-Anmeldung gestartet für die Veranstaltung 2020. Dann kam im Februar der Virus um die Ecke und alle haben gedacht, naja Gott, das ist jetzt ein Virus, mein Gott, das haben wir in 3 Monaten im Griff, lassen wir den Sommer, da wird es dann warm, dann passiert dann nichts mehr und dann können wir im Herbst laufen. Was daraus geworden ist, wissen wir alle. Und dann war natürlich das Problem, dass wir ja eigentlich eine Veranstaltung anbieten, aber unser Angebot gar nicht aufrechterhalten können. Und wir haben dann an alle Teilnehmer kommuniziert, dass wir nicht stattfinden können und dürfen. Und wir einen Teil des Startgeldes zurückerstatten, uns aber vorbehalten auch, ich glaube am Ende waren es 14 Euro oder 15 Euro, einbehalten, einfach weil wir auch laufende Kosten hatten und auch im Vorfeld haben. Wir fangen ja nicht eine Woche vorher an zu planen. Die Veranstaltung hat ja locker 2 Jahre Vorlauf.
Es war schon Geld ausgegeben, ganz klar.
So, das war aber für keinen wirklichen Problem und erst im Gegenteil. Also viele haben sogar darauf verzichtet, auf ihr Startgeld.
Wie hoch ist das Startgeld?
Das schwankt je nach Veranstaltung. Also beim Halben ist es um die 50 Euro, beim Marathon ist es um die 80 Euro im Schnitt. Mhm. Je früher man sich anmeldet, umso günstiger ist es. Mhm. Und ganz viele haben dann auch komplett auf ihr Startgeld verzichtet oder noch einen größeren Teil auch einfach uns gespendet. Und das war eine enorme Wertschätzung auch der Veranstaltung. Und ohne diesen Zuspruch und diese Großzügigkeit der Teilnehmer hätten wir das auch nicht geschafft.
Und auch der Sponsor ist, glaube ich, euch treu geblieben, ne?
Ja, wir haben die Generali auch da. Man muss ja überlegen, das ist ein Riesenunternehmen und sie kriegen ja im Grunde keine Gegenleistung für das, was wir haben dann eine virtuelle Variante durchgeführt mit, ich glaube, knapp 3000 Teilnehmern. Das steht aber überhaupt nicht mehr im Verhältnis, auch in der medialen Wahrnehmung zu dem, was wir eigentlich sonst 2019 dann hatten. Und die haben aber von vornherein gesagt, Markus, wir bleiben dabei, wir stehen zu euch. Wir haben es dann am Ende ein bisschen reduziert.
Ja.
Aber es war, also in der Summe haben uns die Sponsoren und auch die Teilnehmer über die Zeit geholfen und auch am Ende auch staatliche Hilfen. Also wir haben auch Überbrückungshilfen bekommen. Weil wir hatten de facto keine Einnahmen. So, und dann war immer die Frage, das ist natürlich schwierig als Geschäftsführer dann zu überlegen, ja, was machen wir jetzt eigentlich? Ne? Also ich habe extra für die beiden neuen Veranstaltungen, die wir dann ja 2020 machen wollten, rund um Köln und für den Triathlon, extra eine Projektleitung eingestellt, eine Person. Im Januar 2020, also einen Monat vorher.
Ja.
Und ich habe aber von vornherein gesagt, ich entlasse hier keinen. Ich möchte, also irgendwann geht es ja wieder los. Eigentlich haben, glaube ich, alle gedacht, das ging ein bisschen schneller wieder los. Ich behalte aber dies. Ich halte an Personal fest, solange das geht, weil irgendwann brauche ich sie. Und die Veranstaltung lebt tatsächlich von unserem Team. Wir sind 8 Personen, die ganzjährig mit den 3 Veranstaltungen beschäftigt sind. In Vollzeit auch und die brauche ich wegen. Und das lebt von der Erfahrung, von dem Know-how, was wir uns in den Jahren über erarbeitet haben. Da gibt es jetzt nicht wirklich eine Ausbildung für. Und dann habe ich es auch am Ende durchgezogen. Und wie sich gezeigt hat, war das, glaube ich, auch der richtige Weg. Weil gerade in der Freizeitbranche, wenn man jetzt mal nach links, nach rechts guckt, Hotellerie auch im Tourismusbereich, fehlt ja an allen Ecken und Enden Personal.
Ja.
Und das war auch, glaube ich, für uns einen großen Vorteil, auch in diesem Jahr, dass wir dann alle 3 Veranstaltungen auch, ich glaube, ich kann das zu Recht sagen, ziemlich erfolgreich dann auch abgewickelt und durchgeführt haben.
Erfolgreich sicherlich, also von der Resonanz der Teilnehmenden, das war, hat jedem wahrscheinlich super Spaß gemacht. Wir kommen auch gleich noch auf die anderen beiden, aber rein wirtschaftlich betrachtet, da war das auch beim Marathon so, dass das eine schwarze Null gab oder noch mehr oder musstet ihr draufzahlen? Weil ihr hattet ja den Teilnehmerschwund, das muss man auch sagen. 40% weniger im Vergleich zu 2019, ne?
Ja, da brauchen wir ja kein Wissenschaftler für sein, dass wenn in normalen Jahren 28.000 starten, in diesem Jahr waren es 18.000 mit dem Kinderlauf zusammen, da fehlen da 10.000 Teilnehmer. Das ist dann am Ende, reden wir da über 300.000, 400.000 Euro weniger Einnahmen. So eine Marathonstrecke bleibt genauso teuer, ob da nun 300 Leute drüber laufen oder 30.000.
Was macht das denn teuer, so eine Marathonstrecke? Muss ich mal blöd fragen. Klar, man braucht diese ganzen Absperrungen, die ganzen Ehrenamtler, die aber, naja, ist es ehrenamtlich oder kriegen die doch auch Bezahlung? Und die Frage, muss man der Stadt Köln sehr viel zahlen, damit die das dann auch erlauben? Oder ist das kostenlos?
Nichts ist heute kostenlos okay. mehr. Das sind viele Facetten. Zur Stadt Köln muss man sagen, wir beantragen natürlich eine Genehmigung, aber um diese Genehmigung zu erreichen, gibt es ja Auflagen. Und die Auflagen, die sind halt vielfältig und die sind auch über die Jahre, gab es so zwei, drei Initialgeschehnisse, die das natürlich dann noch schwieriger gemacht haben. Das war einmal die Love Parade in Duisburg und auch der Marathon in Boston mit dem Bombenanschlag. Wo wir dann angehalten werden, auch entsprechende Maßnahmen vorzuhalten. Das Ehrenamt, da würde ich gleich nochmal später drauf zurückkommen, weil das ist ein ganz spezielles Feld. Aber wenn wir so eine Genehmigung haben, die Genehmigung als solche, die ist nicht so teuer, aber teuer ist dann das, was wir machen müssen. Wir müssen an jeder Kreuzung über die 42 Kilometer in der Stadt müssen wir Sperrmaterial hinstellen und wir müssen Personal dahinstellen. Das muss natürlich verfahren werden. Ja? Wir richten 600 Halteverbote ein. Es wird ja auch zur Veranstaltung immer mal wieder ein paar Autos abgeschleppt. Also im Grunde sperren wir die komplette Innenstadt ab. Ja, das heißt, wir müssen Anwohner informieren, wir müssen Unternehmen informieren. Wir bringen zwei Wochen vorher ein großes Plakat, das hast du vielleicht auch mal gesehen, an Marathonstrecke. Hier, das ist offizielle Marathonstrecke, bitte auf Verkehrseinschränkungen achten. Wir müssen im Vorfeld zig Unternehmen informieren und auch für den Veranstaltungstag, die vielschichtige Sonderlösungen finden. Es gibt behinderte Menschen in der Stadt, die müssen transportiert werden. Es gibt Umzüge, es gibt Unternehmen, die 7 Tage, 24 Stunden arbeiten, die müssen erreichbar bleiben, die Hotellerie. Also es ist ein riesen Aufwand an Abstimmung, an Kommunikation, an Absprachen, die wir im Vorfeld tätigen müssen, damit das Leben hier weitergeht, auch
deswegen
in der Stadt.
Auch eine Ganzjahrestruppe, ne? Also ist ja klar.
Ihr habt, also ich werde immer so schön gefragt, Markus, jetzt hast du ja wieder ein halbes Jahr frei. Ne? Ja. Ich sage immer, ich habe 3 Arbeitstage im Jahr. Einmal Marathon, einmal Rennen und einmal Triathlon. Ich komme dann morgens hin, stelle da 3 Gitter und fertig. Das kann man so sehen, ist aber bei weitem nicht so.
Ne? Ja. Naja, und die ganzen Beschilderungen auch hinhängen, wieder abhängen. Das sind ja diese wahlplakatartigen Sachen entlang der Strecke zum Beispiel, ne? Gut, ich kann mir das vorstellen. Also da steckt sehr viel Aufwand drin, der sich auch nicht reduzieren lässt, ganz einfach, ne?
Nein, das ist ja jetzt nur ein kleiner Teil. Ich kann jetzt die ganze Leiste mal aufzählen. Also die KVB wird ja auch umgeleitet. Ja, das heißt, wir schneiden die Linie 1 und die Linie 9 und die Linie 7 am Neumarkt einfach einmal durch, ja, weil wir über den Ring laufen. Und da muss umgeleitet werden, da muss mit der KVB abgestimmt werden, wie fahren die Bahnen, da gibt es Sonderfahrpläne, Buslinien müssen umgelegt werden. Das ist schon ein Riesenaufwand. Dann müssen wir, grundsätzlich gibt es für diese Veranstaltung ein Sicherheitskonzept. Das ist die Bedingung für die ordnungsbehördliche Erlaubnis, so nennt sich das dann, dass wir das machen dürfen überhaupt. Das ist, das sind 300, 400 Seiten, wenn man es mal ausdruckt, das ist ein Riesenbuch, wo wir jede Straße detailliert mit Verkehrszeichen, mit Straßenmarkierungen aufmalen, dann die Sperrposition einzeichnen mit Sperrmaterial, mit Personal, mit Datum, mit Kilometerangabe, teilweise Meterangabe, mit Laufstrecke dann eingezeichnet für 42 Kilometer. Also wir haben einen Maßstab von, ich weiß nicht, das ist ich weiß gar nicht, was für Maßstab wir haben, aber es ist halt sehr detailgetreu. Und diese Pläne werden dann zusammen mit dem Straßen- und Verkehrsamt und mit der Polizei und mit der KVB abgestimmt.
Hast du denn das Gefühl, dass die Stadt und alle eben genannten auch Institutionen dem sehr wohlwollend gegenüberstehen und auch sagen, das ist ein riesen Imageträger für Köln, der fünftgrößte Marathon Deutschlands, glaube ich, ist es, liest man zumindest auf Wikipedia, und bringt Stimmung und so weiter? Oder ist es eher so, naja, jetzt müssen wir da wieder diesen ganzen Aufwand treiben?
Naja, also über die eine oder andere Maßnahme kann man sicherlich mal drüber nachdenken, ob das wirklich notwendig ist. Ja, also am Ende muss ich sagen, dass die Stadt Köln die Veranstaltung wirklich gut unterstützt. Also mit allen Behörden haben wir, also wir nennen das dann Verkehrslenkung, das ist eine Gruppe, eine Arbeitsgruppe mit Verkehrsamt, mit Ordnungsamt, das ist letztendlich unser Erlaubnisgeber dann, mit der Polizei, mit der KVB, mit dem Sanitätsdienst, mit der Feuerwehr, mit den Abfallwirtschaftsbetrieben, weil wir müssen auch danach einmal die Stadt reinigen nach der Veranstaltung, ist auch nicht umsonst, und mit dem Sportamt der Stadt Köln und dem Taxiruf, ja, das sind, mit allen beteiligten Institutionen in der Stadt sitzen wir regelmäßig zusammen und stimmen die Strecke ab, stimmen Maßnahmen ab, Terminabstimmung muss es dann da auch geben.
Also aber das wird wohlwollend schon begleitet, das ja, kann man absolut sagen.
Ja, ja, es wird ja immer, also wir sitzen da auch mit Entscheidungsträgern dann zusammen, ja, und auch zur Veranstaltung. Ne? Am Tag selber gibt es einen Organisationsstab, einen Leitungsstab, wo all die, die ich eben genannt habe, auch sitzen und auch Entscheidungen fällen können, für wenn es irgendeine Lage gibt, Bombendrohung oder was auch immer, was man sich da vorstellen kann, dann sind wir in der Lage, in kürzester Zeit haben wir einen Krisenstab dann vor Ort, der auch Entscheidungen treffen kann.
Wie lange ist deine Nacht vor dem Marathonstart?
Ja, die gibt es nicht so richtig. Da läuft dann schon Film ab.
Ja. Und was ist denn die größte Sorge? Was ist der Worst Case? Man redet ja wahrscheinlich nicht nur über gutes oder schlechtes Wetter, sondern das sind andere Szenarien, ne?
Ja, also wir hatten ja dieses Jahr, hatten wir ja extrem Glück mit. Es war ja vorher ein Tag richtig stürmisch, ne? Also das ist schon, also Wetter natürlich ist immer ein Faktor, aber was man natürlich nicht gebrauchen kann, ist Terror so in die Richtung, oder wenn ein Sportler an der Strecke zusammenbricht.
Es gab einen Notfall dieses Jahr, ne?
Wir hatten eine Reanimation, ja, bei Kilometer 18 beim Halbmarathon. Soweit ich jetzt weiß, geht es dem aber auch wieder besser. Der ist dann auch ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das passiert leider Gottes, ne? Aber wenn man sich das mal dann auch statistisch anschaut, sind es meistens Menschen mit Vorerkrankungen, die das gar nicht wissen, Herzerkrankung oder auch einfach nicht ausreichend trainierte Menschen oder Menschen, die mit einer Krankheit an den Start gehen. Also wir hatten mal jemanden, der ist leider gestorben, der ist mit einer Halsentzündung an den Start gegangen und hat dann während des Laufs Herzmuskelentzündung und das geht dann relativ schnell. Ne? Also deswegen, weil wir eingangs über die große Zahl derjenigen gesprochen haben, die nicht an den Start gehen. Ne? Also wenn man eine Krankheit hat, insbesondere Entzündung, selbst wenn es nur Zahnschmerzen sind, sollte man nicht an den Start gehen.
Ja, wie stehst du insgesamt dazu? Der Köln-Marathon ist ja jetzt bekannt als ein sehr bunter Lauf. Da laufen Leute total irre kostümiert zum Teil rum, mit richtig noch behangen mit irgendwelchen Sachen. Und was ja schon die Leistung einfach auch mindert. Und es ist nicht der Marathon, von dem man erwarten kann, dass die neue Weltbestzeit gelaufen wird. Das war das mal irgendwann euer Ziel, da auch auf die sportliche Karte sehr stark zu setzen, oder war es immer so ein bisschen auch gleichzeitig Folklore und Spaß?
Ich glaube, Köln als solche ist ja schon eine tolle Stadt mit einer tollen Atmosphäre und einer Stimmung, sicherlich auch mitgetragen durch den Karneval. Und das war schon immer auch das Aushängeschild des Marathons in Köln. Und hier ging es nie um wirklich Bestzeiten. Wir haben ein Jahr mal tatsächlich auch richtig gute Leute eingekauft, muss man ja sagen. Hm. Und das hat sich natürlich auch in der Bestzeit dann am Ende.
2012 war das, glaube ich.
Ja, ne? Da mit Streckenrekord, der bei 2:07 liegt, das ist schon sportlich. Ja, jetzt der Weltrekord. Es liegt jetzt bei 2:01.
In Berlin gelaufen gerade, ne?
Ja, wobei Berlin die klassische Weltrekordstrecke ist. Und das ist aber auch eine andere Liga und es ist auch Berlin.
Nur ganz kurz, woran liegt das? Müssen die Strecken besonders eben sein oder wenige Kurven enthalten oder worum geht's da?
Ja, sicherlich maximal wenig Kurven, dann eben, möglichst keine Brücken oder Anstiege und am Ende, sage ich aber auch mal, liegt es am Budget. Ne?
Mhm, wenn man da holt.
Einfach. Wenn man dann am Ende einkaufen kann als Athlet. Und Berlin hat halt ein extrem hohes Budget und auch durch die Reputation und durch die Historie. Ich glaube, die letzten 4 oder 5 Weltrekorde, die sind alle in Berlin aufgestellt worden. Mhm. Das ist natürlich dann auch ein Anreiz dann für die Athleten auch zu solchen Veranstaltungen zu gehen.
Aber ihr habt ja hier auch regionale, also gute Athleten am Start gehabt, deutsche Athleten. Gab ja auch eine schöne Geschichte, glaube ich, in diesem Marathon speziell, als der Tobias Blum seinen letzten Profimarathon gelaufen ist und sein Zugpferd, der deutsche Meister, Henrik Pfeiffer, hat sich dann entschlossen, nicht nur Pace zu machen, sondern durchzulaufen und die sind quasi gleichzeitig reingekommen und Pfeiffer hat dem anderen dann eine Sekunde Vorsprung gelassen. Ne? Ist ja auch eine schöne Sache, sowas. Ne?
Ja, aber das ist jetzt Köln auch. Ja? Ja. Ich weiß es nicht, ob es das bei anderen Rennen so gibt. Ne? Wir hatten drüber gesprochen am Anfang, da war nicht klar, ob Henrik durchläuft, weil er will ja im Herbst jetzt noch New York laufen und hat das dann so... Jetzt muss man jetzt Tobi gegenüber nicht abwerten sagen, als Trainingslauf mitgenommen, als langen Lauf. Ne? Er wollte eigentlich 30, vielleicht 32, 33 Kilometer laufen, hat sich aber so gut gefühlt. Und dann habe ich ihn unterwegs gefragt, ob er denn durchlaufen, wie er sich fühlt, wie weit er denn laufen will. Er sagt, hey Max, ich laufe jetzt durch. Ich lasse aber Tobi am Ende vor. Das war dann.
Das hat er schon so mit Ansage.
Das war dann auf der Strecke klar. Mhm. Und ich fand es einfach eine überragende Geste. Tobi hat das nochmal total genossen. Er ist auch persönliche Bestzeit gelaufen und er wollte eigentlich noch ein bisschen schneller laufen, aber ich glaube, am Ende war ihm das auch dann wirklich egal und er hat das einfach genossen und ich bin vorne mitgefahren und wenn man dann auf der Strecke ist, so auch das letzte Stück und die Leute haben ihn dann so angeschrien, also das ist auch wirklich Gänsehaut, da läufst du durch so ein Spalier durch, Henrik vorne weg, ne, und zieht ihn dann immer noch, ey, komm jetzt hier nicht langsamer werden und mach und komm und Tobi dann schon auch im Tunnel, also das, man merkt dann schon auch, so ein Marathon ist dann schon auch jetzt kein Zuckerschlecken, auch für die Elite-Athleten, das ist, die kämpfen dann auch bis zum Letzten. Und er ist dann da in 2:16 noch was ins Ziel gekommen und das Henrik hat ihren Tor. Das ist eine tolle Geschichte und sind beide Botschafter von uns gewesen oder sind sie nach wie vor der Veranstaltung. Wir haben sie alle begleitet, wir haben Henrik jetzt über 10 Jahre begleitet. Damals kannte ihn eigentlich noch keiner. Wir haben ihn finanziell auch ein bisschen unterstützt auf seinem Weg jetzt. Ursprünglich hatte er ja schon eine Quali für Rio. Hm. Da war er aber verletzt dann und hat dann sich jetzt für Tokio qualifiziert. Dann fiel Tokio ja erstmal aus, dann wurde das verschoben. Jetzt hat er aber sein großes Ziel mit Tokio eigentlich dann auch einmal Olympische Spiele laufen, auch erreicht. Ich glaube, das ist für jeden Athleten, wenn er es denn schaffen kann, das absolute Highlight in der Karriere.
Ja.
Und das ist eigentlich auch unser Ansehen, dass wir wollen eigentlich junge Athleten fördern, unterstützen auf ihrem Weg zum Profisportler, weil auch gerade da auch die Förderung und das Fördersystem in Deutschland nicht wirklich optimal ist. Und das ist dann, da haben wir uns überlegt, Mensch, wir gucken, dass wir die jungen Leute, Athleten unterstützen, vielleicht mal mit einem Trainingslager oder auch mit einem Antrittsgeld, was sie so sonst nicht kriegen oder mit einer Botschaftertätigkeit, wo im Grunde der Athlet für uns ein bisschen wirbt und er bei uns startet, er dafür aber dann auch ein bisschen finanzielle Unterstützung bekommt.
Und wie ist das bei den Frauen? Da haben ja auch tatsächlich Lokalmatadorinnen gewonnen vom ASV Köln.
Ja.
Also sowohl die Langstrecke mit der Sabine Burgdorf und auch Halbmarathon Esther Jakobitz.
Ja.
Beides ASV Köln-Athletin. Ist ja auch eine schöne Sache. Also dann
Ja, am Ende, ich glaube, am Ende wollen die Leute doch sehen, oder ich sag's mal andersrum, so ein Marathon oder auch ein Halbmarathon, das ist ja schon eine enorme Leistung. Das machst du ja mal nicht so eben aus der kalten Hose, wenn man nicht extrem sportlich ist. Also der Normalbürger eben nicht. Und ich finde das schön, wenn solche Leistungen gewertschätzt werden. Und da ist es am Ende doch, ist die Zeit eigentlich egal. Wenn so eine Esther ist übrigens die Freundin von Hendrik, schnelles Pärchen, das schnellste Pärchen in Deutschland, würde ich jetzt mal behaupten, wenn die das Erfolgserlebnis haben, auch vorne einzulaufen und auch als Sieger einzulaufen. Ich kann natürlich eine ganze Riege auch Afrikaner einladen, dann gewinnen die das Rennen. Aber es ist doch so, auch für den Zuschauer viel attraktiver zu sehen, Mensch, ey, hier läuft die Anna Gehring oder hier läuft die Sabine da einfach, die kennt man, da hat man Bezug zu. Und wertschätzt denn das als Zuschauer? Das finde ich einfach viel schöner, als wenn anonym vorne die Leute laufen und keiner kennt sie.
So sucht sich wahrscheinlich jeder Marathonveranstalter auch so ein bisschen sein Konzept. Also Berlin total auf Leistung und womöglich Weltrekord. Ich glaube, in Frankfurt versuchen sie stark die Frauen auch rauszubringen, ne?
Frankfurt hat auch das Thema, da geht es auch um Bestzeiten, da geht es auch um internationale Elite, die auch da starten dann. Das wollen wir aber auch gar nicht. A, können wir es finanziell gar nicht stemmen in der Größenordnung und B, will ich es auch gar nicht. Und wir sind mit dem, was wir so machen, sind wir zufrieden. Und in Köln wird jeder wertgeschätzt. Für mich ist es immer das Schönste, ich bleibe ja bis zum letzten Läufer im Ziel stehen. Und der letzte Läufer kriegt von uns oder Läuferin einen Blumenstrauß und ein T-Shirt. Da steht dann drauf, Besenwagenbesieger.
Ja, gut.
So, und das ist so schön, wenn man die letzten Läufer sieht. Und die Leistung ist ja eigentlich noch viel höher einzuschätzen als die vom Ersten. Weil der Erste macht es ja professionell, der trainiert da. Der Letzte, der ist 6,5 Stunden unterwegs. Oder die Letzte. Ja. Und das ist ja eine Leistung. Ja. 6 Stunden sportliche Betätigung, 6 Stunden der geistige Wille, der Fokus, ich schaffe das, ich laufe jetzt, ich komme ins Ziel, der Dom ist das Ziel, da muss ich hin. Und das finde ich ja fast noch bemerkenswerter als dann das, was vorne geleistet wird, ohne das jetzt schmälern zu wollen. Ja, aber die Leistung, jeden Einzelnen, der da ins Ziel kommt, das ist eine Wertschätzung, weil der Breitensportler quält sich täglich oder wöchentlich durch den Wald, schafft sich Freiraum mit Familie und Beruf und guckt, dass er trainiert. Und diese ganze Koordination, dieses gesamte Management, dann auch so eine Leistung dann aufs Parkett zu bringen, davor kann man den Hut ziehen.
Du bist ja seit mehr als 21 Jahren schon eben bei der Veranstaltung GmbH und seit 2007 dort auch Geschäftsführer. Im Jahr 2013 habt ihr eine Entscheidung getroffen, nämlich: Wir lassen diese Inline-Skating-Leute weg. Es gab ja auch einen sehr beliebten Wettbewerb für Inline-Skater. Und ist einfach diese Sportart so ein bisschen aus der Mode gekommen und es macht keiner mehr? War das der Grund oder haben die dann doch andere Abläufe zu sehr gestört? Oder wieso gibt es das nicht mehr?
Ja, da kam, im Grunde sind es zwei Faktoren. Zum einen war es tatsächlich der abnehmende Trend. In der Spitze hatten wir tatsächlich 5.500 Skater am Start. Was wiederum enormer zusätzlicher organisatorischer Aufwand ist. Wir haben damals die Eisenbahnschienen, die Gleise der Straßenbahn mit dicken Holzern, mit Tauen ausgelegt. Das heißt, wir haben die da reingehämmert, damit die in den Schienen nicht stürzen, die Inlineskater. Und das über 42 Kilometer. Also wer Köln kennt, weiß, wir haben ja so die ein oder andere Straßenbahn hier rumgurken.
Ja.
Und dann sind wir damals aber auch... Wir hatten ursprünglich ja das Ziel in Deutz auch, Start und Ziel in Deutz. Wir wollten ja wieder zurück in die Innenstadt. Und dann hatten wir den Zieleinlauf seitdem wieder auf der Komödienstraße, quasi vorm Dom. Und das war einfach zu gefährlich. Also wenn man gerade in der Spitze auch, wenn ein Pulk Fahrer über den Wallraffplatz, über die Hohe Straße, das ja teilweise gepflastert, teilweise ist sehr glatt, dann haben wir ein Stück Kopfsteinpflaster, Burgmauer, quasi vor Köln-Tourismus, das Stück. Da steht die Kreuzblume vom Burgforum. Und dann haben wir eine 90-Grad-Kurve mit Bordstein quasi in der Innenseite.
Und also es war,
wenn da jemand mit 40, auch, ja, 45 km/h um die Ecke knallt, das kriegen die Athleten nicht gewährleistet, gerade wenn sie in so einer Gruppe fährst. Und dann haben wir auch aufgrund der rückgehenden Teilnehmerzahlen, wir hatten am Ende, ich glaube, knapp 1000 Gemeldete, also dann auch noch nicht mal mehr im Ziel. Und das war dann wirtschaftlich einfach, stand nicht mehr im Verhältnis und auch von der Sicherheit her nicht mehr zu gewährleisten. Zumindest nicht in dem Rahmen. Ich hätte natürlich eine kürzere Strecke anbieten können mit einem anderen Zielbereich, aber da musst du ja dann auch wieder komplette neue zusätzliche Infrastruktur aufbauen. Und das war dann nicht für die Größenordnung der Teilnehmer dann.
Naja, gut, hat mich nur interessiert. Ich habe es auch einmal mitgemacht und auch genossen. Es war also toll. Man hat ja dann auch dieses Gefühl, da durchzufahren. Dort waren auch schon Zuschauer natürlich an der Strecke und so. Ja, ihr habt es geschafft, durchzuhalten im Vergleich auch zu Düsseldorf, die ihren Marathon jetzt abgesagt haben. Weiß nicht, ob das schon endgültige Entscheidung ist, auch für die Zukunft. Bonn hat auch nicht mehr den Marathon, sondern nur noch einen halben, glaube ich. Das heißt, ihr seid die größte Laufveranstaltung in NRW. Das ist ja auch schon mal tolle Leistung an sich, ne?
Ja, das ist, wenn man jetzt die Rahmenbedingungen sich mal anschaut und über die 2 Jahre guckt, was so alles passiert ist. Ich glaube, die Gesellschaft hat sich verändert, die Menschen haben sich verändert. Können wir trotzdem noch stolz sein, dass wir knapp 18.000 und vor allen Dingen über 1.300 Kinder am Vortag motivieren konnten, sich zu laufen, und die kleinsten 500 Meter, die größten hätte ich jetzt fast gesagt, ne, aber dann 42 Kilometer. Und am Ende waren es 18.000. Natürlich kann man sagen, es hätte noch mehr sein können, aber angesichts der Rahmenbedingungen bin ich total stolz, dass es dann doch so viel geworden sind, die allen Unwägbarkeiten zum Trotz dann an den Start gegangen sind. Ich glaube auch für mich, wenn man mit den Athleten spricht, mich selber, ich hatte ja auch Corona im Sommer. Ich glaube, wir hatten jetzt im Sommer eine extrem große Welle, die so medial gar nicht wahrgenommen worden ist, weil keiner sich mehr hat PCR testen lassen. Und wenn dir dann mal 2 Monate Training ausfällt, weil du einfach müde bist, weil du ausgelaugt bist, also ich hatte auch, 3 Tage lag ich flach, und dann hat es aber auch 11 Tage gedauert, bis ich wieder negativ war. Aber im Nachgang wirklich so eine extreme Müdigkeit. Ja. Und dann trotzdem sein Training noch durchzuziehen und dann an den Start zu gehen. Respekt.
Hättet ihr denn eine Obergrenze auch? Es gibt ja bestimmte Marathonveranstaltungen. New York hört man immer, alle wollen dahin, aber es ist unglaublich rar, wo ihr dicht machen würdet. Oder seid ihr da noch weit von entfernt?
Nee, beim Halbmarathon haben wir ja dicht gemacht, damals 2019. Wir hatten beim Halbmarathon ist das Limit tatsächlich, liegt bei 16.000 Teilnehmern. Da kommen dann am Ende zwischen 13.000 und 14.000 ins Ziel. Und Köln ist nicht Berlin. Berlin hat große Alleen, breite Straßen, Autobahnen. In Köln ist es verwinkelt, eng. Und gerade der Nachzielbereich ist dann das Nadelöhr. Beim Halbmarathon muss man wissen, dass innerhalb von einer halben Stunde dann auf einmal 5.000 Leute im Ziel sind. So, dann bleiben die alle erstmal stehen, dann kriegen sie ihre Medaille, dann haben wir ja noch ein tolles...
Aus Holz inzwischen.
Ja, aus Holz, nachhaltigem Holz.
Ja.
Und dann kriegen die alle noch eine Verpflegung, eine überragende Verpflegung im Ziel. Dann bleiben die Leute ja auch alle stehen. Dann ist es auch extrem voll. Also das ist dann schon ein Nadelöhr. Und da haben wir gesagt, mehr geht einfach nicht. Zumindest nicht in der Location, wie wir so wie wir uns jetzt bewegen, in der Innenstadt, werden wir nicht weiter, nicht mehr nehmen können. Beim Marathon ist es nicht ganz so kritisch, da denke ich, da könnten wir sicherlich noch mehr, da würde ich jetzt mal die Obergrenze bei 20.000 sehen. Reine Marathonläufer, um sie dann auch vernünftig abwickeln zu können.
Also da ist noch sehr viel Luft nach
oben. Ja, weil da zieht sich, da über die 42 Kilometer Strecke zieht sich das weiter auseinander, da kommt es dann nicht so geballt im Ziel an. Kürzere Strecke, schnellere Zeiten beim Halbmarathon, da ist es dann geballt.
Einen Punkt sollten wir nicht vergessen. Ihr braucht ganz viele Leute an der Strecke, die das, du hast ja schon gesagt, an den Kreuzungen stehen und überhaupt alles aufbauen, abbauen. Ehrenamtliche. Wo kommen die her? Sind das Laufsportgruppen, die dann da auch enthusiastisch ihre Leute schicken oder? Ne, die wollen ja teilnehmen.
Die Läufer laufen.
Ja, die Läufer laufen.
Die, ja, So eine Großveranstaltung wie der Köln-Marathon und nicht nur der Köln-Marathon, alle großen Marathons leben vom Ehrenamt. Wir haben in 2019 hatten wir 2300 ehrenamtliche Helfer. Die kriegen von uns eine kleine Aufwandsentschädigung, die kriegen von uns eine Regenjacke, ein T-Shirt und eine Baseball-Cappy. Mhm. Das sind viele Schulen, Abiturklassen, die sich ein paar Euro verdienen wollen für ihre Abikasse. Mhm. Das sind Vereine, die kriegen alle ein paar Euro. Das ist wirklich eine Aufwandsentschädigung. Es ist jetzt, da wirst du nicht reich mit. Und die stellen sich an die Strecke, machen Sperrposten, lassen sich teilweise übelst beschimpfen von Autofahrern, von Anwohnern. Die reichen den Teilnehmern das Essen, die reichen die Medaille, die sind an den Verpflegungsstationen, die sammeln die Becher auf wieder. Also es gibt eine riesen Palette an Aufgaben, die wir haben am Tag, und das wird alles über die Helfer, die teilweise dann den ganzen Tag stehen, abgewickelt, und denen kann man nicht genug danken. Und es wird immer schwieriger, die Leute zu motivieren, doch was zu tun. Wenn sie denn da mal da sind und dann auch so was mal miterlebt haben, dann ist das für viele auch ein Riesenerlebnis, ne? Kleiderbeutel. Dieses Jahr knapp 500 Helfer einfach gefehlt, ne? weil die auch über die Jahre die Leute verloren gegangen sind. Und auch man sieht es ja auch in den Vereinen, die Mitgliederzahlen sind ja auch rückläufig. Das muss man dann auch erstmal kompensieren. Und wir haben sonst immer die Kleiderbeutel vom Start in den Ziel transportiert.
Mit dem LKW, ne?
Mit dem LKW. Im Grunde ist es jetzt kein Drama. Ja. Du gibst im Ziel im Grunde deinen Beutel ab und könntest theoretisch mit der U-Bahn, mit der Bahn vom Hauptbahnhof rüberfahren nach Deutz. Du kannst aber auch gehen. Das sind im Grunde 2000 Meter.
Über die Hohenzollernbrücke.
Die Hohenzollernbrücke, ja. Oder über die Deutzer Brücke ist ja gesperrt auch alles. Mhm. Das funktioniert aber nur, wenn ich auch entsprechende Helfer zur Verfügung habe. Und das hatten wir dieses Jahr einfach nicht. Ne? Und das haben aber auch alle Teilnehmer wirklich auch akzeptiert. Da gab es natürlich auch Nachfragen, jetzt spart ihr ja. Und wenn man dann aber auch erklärt hat, woran das denn liegt, dann haben das aber auch alle eingesehen. Ne? Und,
ja.
Aber das sind so die Dinge, die bei so einer Großveranstaltung auch großen Einfluss haben.
Ne? Mich würde noch eins sehr interessieren, nämlich eure Sponsorensuche. Generali, sagst du, hat euch da die Treue gehalten. Ist ein Münchner Unternehmen, also Hauptquartier jedenfalls München, haben natürlich auch in Köln ihre Niederlassung, auch eine große. Aber wie geht ihr da vor? Also für wie viele Jahre ist euch Generali jetzt noch sicher zum Beispiel? Und früher war es ja auch mal der Ford-Köln-Marathon, sehr naheliegend, finde ich, dass ein großes Kölner Unternehmen dann auch sich da die Namensrechte nimmt. Kannst du dazu mal noch was sagen?
Sponsorensuche ist auch immer ein schönes Thema. Wir haben die Generali hat, mit dem bin ich gerade in Gesprächen für die Verlängerung des Vertrages. Wie es am Ende ausgeht, weiß ich jetzt noch nicht. Sicherlich wird auch da diskutiert, aber ich denke, dass das auch weitergehen wird. Wir haben mit der Rheinenergie einen extrem treuen Partner. Die Rheinenergie ist, damals hieß sie noch GEW, vom ersten Jahr an dabei, also 25 Jahre Partner. Das kann man nicht hoch genug bewerten. Sie waren ja auch vor der Generali Hauptsponsor jetzt oder Titelpartner auch bei der Veranstaltung. Auch ein ganz tolles Unternehmen. Reisdorf, Kölsch, auch ein toller Partner, seit Jahren dabei. Also,
aber man muss jetzt auch sagen, Rheinenergie im Augenblick, ich weiß nicht, wie es wirtschaftlich aussieht jetzt in der
Energiekrise. Ja, also die Perspektive für das Sponsoring ist, nett formuliert, schwierig. Mhm. Ja, jetzt bin ich von Grund auf Optimist, und irgendwie muss ja ein Unternehmen auch Werbung machen, die können ja nicht alles einstellen an Marketingaktivitäten. Aber jeder kennt die Situation, die Rahmenbedingungen, ja. Inflation, Energiekrise und was weiß ich, was noch alles jetzt kommt. Das muss auch gemeistert werden, das müssen auch die Unternehmen meistern. Ja. Deswegen bin ich umso dankbarer, dass wir doch viele Partner haben, die auch dazu stehen. Ich habe gestern gerade noch einen neuen Partner gewinnen können, trotz der schlechten Rahmenbedingungen für rund um Köln. Ne? Mhm. Dann Reisdorf, das ist lokaler Bierbrauer, die eine hohe Affinität zu der Veranstaltung haben, die übrigens auch gesagt haben, ey, wir unterstützen euch auch beim Triathlon. Ja, Pixum, Kölner Unternehmen,
ja.
Eigentlich eine Weltmarke mittlerweile, großes internationales Ausstrahlung, ja, auch als lokaler Player dabei. Ne?
Aber das läuft tatsächlich so, dass da bist du derjenige, der auch mehr oder weniger die Klinken putzt oder wie?
Ja,
ja,
also ruft ist, an und ja, stellt sich vor. Ich freue mich über jeden, der anruft und sagt, hör mal, ja, wir wollen. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass in der Kölner Wirtschaft sich mehr für solche Veranstaltungen, für die Sportwelt und nicht nur für den FC, auch für andere Sportarten. Ich rede jetzt nicht nur von Marathon, Triathlon oder Radrennen. Es geht ja alle Sportarten, die medial nicht in der Dimension spielen, wie es der FC tut, die leiden ja alle darunter. Und ich finde, Köln ist eine lebenswerte Stadt. Es gehört aber auch dazu, dass die Wirtschaft sich hier engagiert und auch die Veranstaltung unterstützt oder den Sport insgesamt unterstützt. Weil ich glaube, der Sport als solcher ist eine ganz, ganz große Stütze der Gesellschaft hier, ja, und des sozialen Lebens und des sozialen Miteinanders. Und letztendlich ist ein Unternehmen auch nur so gut wie seine Mitarbeiter. Und am Standort, was für seine Mitarbeiter tun, indirekt dann zwar, ne, aber um den Standort Köln einfach viel attraktiver zu gestalten, gehören solche Veranstaltungen dazu.
Also es gibt, glaube ich, noch ein paar ganz große Kölner Unternehmen, die möglicherweise noch in Frage kommen, auch für solche Sponsoring.
Ich glaube, es gibt sicherlich noch Potenzial. Ja. Also da würde ich mich freuen, wenn es hier noch eine viel größeren Zuspruch gibt. Und wir sehen das. Wir haben die Rewe, als Partner. Ja. Die Rewe, auch das, die in Spitzenzeiten sind die mit 600 Mitarbeitern an den Start gegangen. Da geht es auch um das Thema Mitarbeitermotivation, Teambuilding.
Also ja, als Staffel, ja, als Teilnehmer.
Betriebliches Gesundheitsmanagement. Ja, ja, das man hat sogar als Unternehmen steuerliche Vorteile. Man kann ja gewisse Dinge auch steuerlich geltend machen. Also deswegen, es gibt ein Riesenspektrum. Man kann es als Vertriebsplattform nutzen, ja, als Image-Transport. Das ist einfach, die Veranstaltung ist positiv besetzt und der Kontakt, vieles wird ja heute nur noch in Zahlen bewertet. Reichweite. Der Tausender-Kontaktpreis, dieses klassische Unwort. Ganz fürchterlich. Der Kontakt, den wir mit einem Teilnehmer haben oder der Sponsor von uns hat, der hat eine ganz, ganz andere emotionale Bindung zu dem Unternehmen, als wenn ich jetzt bin ich böse, ne, aber als wenn ich 95 Banden im Stadion sehe.
Hm. Da guckt ja kein Mensch hin, die gucken auf den Ball.
Das kann man ja auch gar nicht mehr aufnehmen und das interessiert ja auch keinen mehr. Ne? Bei uns, da setzen sich mit auseinander. Ja, wir haben Ford wieder als Partner gewinnen nach Jahren können. Nach ich glaube, seit 2009 sind sie rausgegangen. Die Leute sehen, der Ford fährt vorne weg, das ist das Führungsfahrzeug, ja. Der fährt hinten dran, das ist das Besenfahrzeug. Zeigt die Zeit an, ja. Da ist eine Präsenz da. Und der Teilnehmer weiß, oh ja, das ist die Generali, ja. Wie viele Kontakte die Generali mit dem einzelnen Läufer hat, wertigen Läufer. Und der Läufer das auch wertschätzt. Wir haben jetzt eine Umfrage gestartet, die Generali zur Markenbekanntheit. Und sie waren selber überrascht, wie gut die Bekanntheit durch dieses Engagement beim Köln-Marathon ist.
Mhm. Aber ihr macht sicherlich auch eine Branchenexklusivität, ne? Also wenn ein Bierbrauer dabei ist, dann ist es das und so weiter.
Ja.
Könnte aber dann in einer Schwesterveranstaltung, nehmen wir jetzt mal Triathlon, jemand anders sein. Das wäre schon möglich, ja?
Ja, wir haben ja bei rund um Köln ist zum Beispiel Krombacher Partner.
Ja, okay.
Wir haben auch Partner, die sind über alle drei übergreifend. Die haben gesagt, oh, finden wir cool, wenn ihr das auch noch macht. Ne? Mhm. Da gibt es sicherlich auch Synergien, wie Dextro beispielsweise, die da alle drei Veranstaltungen bespielen und uns hochwertige Energiedrinks zur Verfügung stellen. Also letztendlich wirtschaftlich betrachtet ist es jede Veranstaltung für sich geschlossen. Also eine Exklusivität gibt es nur für jeden einzelnen Event.
Verstanden. Und wie viel muss man ungefähr aufwenden? Sind das so fünfstellige Beträge, mit denen man so üblicherweise bei euch dann tätig ist? Oder nehmen wir an, so ein Hauptsponsoring ist sechsstellig, ne?
Ja, da kann man von ausgehen. Es hängt letztendlich auch von den Zielen und von den Interessen der einzelnen Unternehmen ab. Ne? Was kann man machen? Es gibt eine Startbeutelbeilage, ja, also ein Flyer in Startbeutel, den jeder Teilnehmer kriegt, kann man reinmachen. Das ist das Mindeste, was man machen kann. Und dann gibt es verschiedene Pakete, aber je nach Ansatz auch ist eher so ein betriebliches Gesundheitsmanagement gewünscht. Das heißt, Startplätze für Mitarbeiter. Geht es hier um Awareness, geht es um Image, geht es um Marken? Möchte ich jetzt ein bestimmtes Produkt positionieren? Hängt so ein bisschen tatsächlich vom Interesse auch und vom Ansatz des Engagements des Sponsors ab. Wir sind offen für alles. Ich glaube, wir haben eine tolle Plattform, hochemotional, eine Kleinstadt, die wir bewegen und mit wirklich treuen Kunden auch und die auch wertschätzen, dass die Partner da bei der Veranstaltung auch sich engagieren.
Eine ganz große Besonderheit möchte ich noch jetzt zur Sprache bringen, auch wenn wir schon knapp vor der Zeit sind. Und zwar hattet ihr im September den Köln Triathlon, den habt ihr übernommen. Das gab es ja mal draußen am Fühlinger See und so weiter. Und jetzt habt ihr, das habe ich erst nachträglich durch die Zeitung erfahren, habt ihr die Leute im Rhein schwimmen lassen. Die sind an der Severinsbrücke eingestiegen und sind dann 2,5 Kilometer mit Strömung natürlich zum Rheinpark runtergeschwommen. Also stelle ich mir als ein Riesenerlebnis und auch ein gewisses Wagnis vor.
Das war es auch. Aber ich habe... Wir wussten auch nicht so genau, was auf uns zukommt. Rein schwimmen ist ja sicherlich auch viel diskutiert und auch nicht ungefährlich. Das muss man einfach dazu sagen. Da gibt es auch klare Richtlinien der Stadt, die auch gut so sind. Ja. Ich habe selber mit der DLRG bin ich die Strecke mal abgeschwommen, damit ich einfach weiß, was ist das hier, wie fühlt sich das an, wie funktioniert das. Ich bin vor 10 Jahren, habe ich den Bonn-Triathlon mal mitgemacht und da bin ich auch im Rhein geschwommen. Allerdings sind wir da von der Fähre gesprungen. Aha. Und dann über so ein paar Steine ans Land geklettert. Das war schon auch abenteuerlich. Wir haben auch einige Triathleten gesagt, boah, reinschwimmen, nee, da melde ich mich lieber nicht an, das ist mir zu heikel. Wir haben natürlich extremen Aufwand betrieben, damit wir auch eine entsprechende Sicherheit gewährleisten können. Und am Ende war das für viele das Highlight schlechthin, einfach im Rhein da mal reinzuspringen, da mitzuschwimmen. Wir hatten... Ich glaube, um an die 100 Helfer am Rhein, über dem Rhein. Der Rhein war halbseitig gesperrt für die Schifffahrt auch.
Und trotzdem würde man wahrscheinlich merken, wenn auf der anderen Seite so ein Binnenschiff da entlang fährt, oder?
Ja, die Welle kriegt man dann schon auch mit. Ne? Also wir haben die Leute auch angehalten und die DLRG hat das auch dann versucht, auch klar zu abzugrenzen, dass nicht zu weit in der Mitte geschwommen wird, also eher auch am rechtsrheinischen Ufer, wo ja auch der Ausstieg war. Und wir haben natürlich jeden gecheckt. Es gibt einen Transponder. Jeder, der ins Wasser gegangen ist, hat einen Transponder. Der wurde registriert. Okay, er ist ins Wasser gegangen. Und sobald er hinten aus dem Wasser gestiegen ist, wieder im Rheinpark, wurde er wieder registriert, sodass wir sehen konnten, wer...
Und das lief alles glatt, ohne Zwischenfall, ja?
Ja, ich hatte eine nette Anekdote vielleicht. Wir waren dann nach der Mitteldistanz, die als zuerst gestartet ist, die dann 2 Kilometer schwimmen, oder 2,6 waren es ja am Ende im Rhein. Waren wir in der Wechselzone und dann sagte hier der Chef der Wechselzone zu Markus, hier stehen noch 2 Fahrräder, die sind noch nicht aus dem Wasser gekommen. Da war da so ein Fahrrad für, ich weiß nicht, 10.000 Euro stand dann da und habe ich gedacht, oh, jetzt ist das so ein Athlet irgendwie, wo ist der? Ja, dann ich die DLG angerufen, habt ihr den gesehen, Startnummer hier, ne? Wo bleibt der? Und keiner wusste wohl, wo die beiden waren. Ne? Und dann stellte sich raus, der eine ist gar nicht gestartet. Und der andere kam dann 10 Minuten später ganz entspannt rausgestiefelt aus dem Wasser mit einem riesen Rückstand auch. Aber das war dem egal. Der wollte einfach nur, der hat das Erlebnis genossen, ne? Und kam dann, das war das letzte Fahrrad quasi vom ganzen Wettbewerb, was da noch rumstand, wo keiner wusste, was ist damit.
Und das war das Teure?
Und das war das Teure. Da habe ich auch gedacht, oh Gott, jetzt.
Okay. Ja, nette Geschichte. Das macht ihr nächstes Jahr wieder, nehme ich
an.
Wir
machen alle drei Veranstaltungen. Wir sind gestern mit dem Triathlon online gegangen. Also man kann sich ab heute auch wieder anmelden. Für rund um Köln kann man sich auch wieder anmelden.
Steht da denn Knappheit? Also von den Startplätzen her? Muss man da schnell sein?
Beim Triathlon?
Ja, und auch bei rund um Köln?
Bei rund um Köln, denke ich, ist die Obergrenze 6.000. Glaube ich nicht, dass wir die erreichen, weil mehr können wir dann auch im Start- und Zielbereich nicht abwickeln. Beim Triathlon ist tatsächlich gibt es eine Obergrenze, das ist 3.200. Das mehr geht nicht, weil wir einfach nicht, also ein Triathlon limitiert sich in meine Wechselzone. Und ich muss ja irgendwie 3.200 Fahrräder hinstellen können, Klamotten noch dazulegen können. Mhm. Da brauchst du einfach eine enorm große Fläche. Und die gibt es, die gäbe es schon. Also die Deutzer Werft wäre quasi so eine klassische Wechselzone, aber da dürfen
wir. Da hast du schmunzelst, das sehe ich.
Ja, da darf man ja leider nicht drauf. Ja. Warum auch immer.
Okay. Ja, also das ist wirklich ein absoluter Hingucker, glaube ich. Das ist auch, hattet ihr da genug Zuschauer auch? Auch bei dem Triathlon?
Bei der Triathlon war ich, ja, also so eine Veranstaltung, egal jetzt, ob es Marathon oder Radrennen ist oder Triathlon, steht und fällt ja mit dem Wetter. Ne? Und wir hatten extremes Glück mit dem Wetter. Wir hatten 28 Grad Sonne. An der Strecke waren so viele Zuschauer, also selbst die Triathleten. Das sind Triathleten zu mir danach am Zelt gewesen, haben sich bei mir bedankt für die Veranstaltung. Die haben sich bedankt dafür, dass sie viel Geld zahlen und dass sie sich quälen durften. Aber sie haben trotzdem Danke gesagt. Und das, also, weil sie einfach richtig Spaß hatten an der Veranstaltung. Und von daher waren wir natürlich auch in der Pflicht, dann das nochmal anzubieten.
Ja.
Und wir werden es tun. 3. September 2023.
Da wünsche ich ganz viel Erfolg, auch bei den Planungen. Wie gesagt, nicht nur drei Arbeitstage im Jahr, sondern du arbeitest durch, wie wir jetzt auch erfahren haben und auch verstanden haben, warum. Markus Frisch, ganz herzlichen Dank fürs Kommen und für die vielen interessanten Einblicke.
Danke, gerne.
Wirtschaft Köln am Platz.
Absolute Nervenstärke und ein niedriger Ruhepuls, das scheinen wohl mit die wichtigsten Eigenschaften zu sein, wenn man solche Riesensport-Events wie Markus Frisch organisieren will. Köln Marathon, Köln Triathlon und rund um Köln. Ich muss zugeben, auch ich hätte nicht vermutet, wie groß die To-Do-Liste in Wirklichkeit ist, wenn man eine Kleinstadt, gemessen an der Personenzahl, durch eine Großstadt laufen lässt. Und Kölner Wirtschaft, der Appell war ja deutlich. Wer auf der Suche ist nach einer Sponsoring-Partnerschaft, wird bei Markus Frisch sicher durch eine offene Tür gehen. In der kommenden Woche begrüßt Sie mein Kollege Manuel Heckel an dieser Stelle. Er hat ein Urgestein der Kölner E-Sports-Szene zu Gast, Alexander Albrecht. Der steht heute hinter der Uniliga, wo Studentinnen und Studenten E-Sport-Spiele zocken. Der Hintergrund, er will auf diese Art den Sponsoren Zugang zu jungen Leuten ermöglichen, auch im Wettbewerb um Fachkräfte. Hören Sie gerne rein. Mein Name ist Stefan Merks. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.